für CIOs, die das dann irgendwo vielleicht auch verantworten, das ist der größte Change zu sagen, wir geben etwas bewusst ab und akzeptieren es, dass wir das vielleicht können, aber nicht mehr wollen, weil wir uns in andere Richtung eben, ja, oder in eine andere Richtung nach vorne gehen wollen.
Lyndong Insights, Digital Consulting und Audit, ein Podcast von Lyndong und Hoffenfelder.
Die S/4HANA-Umstellung ist vermutlich eine der größten Business- und IT-Transformationsprogramme in der Geschichte der IT. Bis 2027, beziehungsweise mit der Option des verlängerten Wartungssupports sogar bis zum Jahr 2030, haben SAP-Kunden Zeit, auf die neue ERP-Version S/4HANA umzustellen. Viel Zeit bleibt also nicht mehr. Wir befinden uns gerade im Februar 2026 und die Umstellung ist derzeit bei den SAP-Kunden in vollem Gange. Spannend ist dabei der Trend, den wir seit 2025 beobachten. Immer mehr SAP-Kunden gehen bewusst in die Cloud-Version, in die unterschiedlichen Cloud-Versionen, Public Cloud, Private Cloud. Und dort zeigt sich, die Anforderungen an den SAP-Betrieb in der Cloud steigen massiv. Mehr Releases, mehr Standardisierung, mehr Regulatorik, mehr Security-Themen, aber auch mehr Entscheidungen, dies zu treffen gilt und vor allem mehr mentale Last für die Mitarbeitenden im Application Management. Viele CIOs und SAP-Verantwortliche spüren aber auch, ihr IT-Betrieb wird nicht einfacher, er wird schneller, dynamischer, intensiver und in dem Kontext stößt das klassische Application Management, wie wir es bisher kannten, schnell an seine Grenzen. Genau über dieses Thema sprechen wir heute im Podcast, wie verändern sich Application Managed Services im SAP-Kontext? Und freue mich da sehr, heute hier auch in dem Podcast zwei SAP-Experten begrüßen zu dürfen. Erstmal herzlich willkommen zum Lyndong Podcast, zur aktuellen Folge, der zweiten Folge in diesem Jahr. Mein Name ist Mario Zillmann und freue mich sehr auf das Gespräch mit Nils Freitag und Jan-Carsten Schnier von Entity Data Business Solutions, tatsächlich auch einem der größten SAP-Dienstleister im deutschen Markt, aber auch im globalen Markt, Teil der weltweiten Entity-Data-Gruppe. Entity-Data wiederum Teil der Entity-Gruppe. Aber ich glaube, das können die beiden gleich am besten selber vorstellen. Nils, gerne an Carsten, freue mich sehr auf das Gespräch mit euch. Lasst uns reinstarten. Vielleicht stellt gerne einmal Entity-Data Business Solutions einmal kurz vor und dann sagt auch bitte auch noch einen Satz zu euch, bevor wir dann inhaltlich reinstarten.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass wir das zusammen machen können. Ja, die Entity Data Business Solutions AG ist ein führender globaler IT-Dienstleister mit Schwerpunkt auf das Thema SAP. Also wir machen alles rund um SAP. Wir begleiten Projekte, Transformationen, unterstützen beim operativen Betrieb, bei der Weiterentwicklung. Also überall, wo SAP draufsteht, fühlen wir uns zu Hause. Wir sind seit über 35 Jahren auf dem Markt. Unser Headquarter befindet sich in Bielefeld. Wir haben mittlerweile über 18.000 Mitarbeitende weltweit, ne? Sind in über 30 Ländern weltweit aktiv. Ja, mein Name ist Jan Schnier. Ich bin seit 2013 bei der Entity Data Business Solutions AG, war immer im Service Delivery Management tätig und verantworte also mittlerweile den Bereich in der deutschen Business Unit. Das heißt also, wir sind im Bereich Managed Services angesiedelt, im Bereich Application Management Services und ja, stellen also den Betrieb, die Sicherstellung der Vertragserfüllung rund um den Betrieb im Applikationssupport sicher.
Okay, genau. Danke. Vielen Dank.
Ja, Mario, vielen Dank auch von meiner Seite, dass wir hier sein dürfen. Ich bin Nils Freitag, ich bin 28 Jahre alt, komme aus dem nahen Umkreis von Bielefeld, also nahe zum Headquarter auch und verantworte ja sämtliche Sales-Prozesse rund um das Application Managed Services Thema und bin so der erste direkte Ansprechpartner, wenn der Kunde auf uns zukommt. Und das Schöne ist, glaube ich, heute, um das mal so ein bisschen einleitend in deine Richtung wieder zurückzugeben, Jan und ich können sowohl eben aus dem Alltag berichten, aber auch eben vom Anfang bis zum Ende, also end-to-end irgendwo den Prozess begleiten. Was macht ein Kunde aus? Was braucht er am Ende? Und ja, hier wird er vor allen Dingen zufrieden mit uns.
Super, danke sehr. Dann lasst uns mal inhaltlich einsteigen. Fangen wir mal ein bisschen so aus der globalen Perspektive an. Aktuelle Zahlen, zumindest vom Stand März 2025, hat die deutschsprachige SAP-Anwendergruppe, die DSAG, die ja jedes Jahr eine Studie zum Status der S/4HANA-Transformation veröffentlichen, rausgebracht, dass mittlerweile jeder zweite SAP-Kunde auf S/4HANA umgestiegen ist. Zumindest in Teilen, noch nicht fürs gesamte Unternehmen, aber zumindest es werden ja sukzessive auch die einzelnen Funktionen übertragen. Besonders stark, und das war auffällig, ist dann auch 2024, 2025 der Anteil der SAP-Kunden gestiegen, die in die Private- und in die Public-Cloud-Version gehen. Das war tatsächlich ein deutlicher Anstieg, auch im Vergleich zu den Vorjahren und der On-Premise-Anteil stagniert. Das mal so die Zahlen aus dem Markt. Würde mich jetzt gleich am Anfang interessieren, wie ist euer Blick auf den SAP-Markt und erlebt ihr diese SAP-Cloud-Transformation bei euren Kunden? Ihr seid ja viel auch im industriellen Mittelstand unterwegs. Geht genauso.
Also von der Sales-Seite her vor allen Dingen würde ich mal so ein bisschen damit starten. Die SAP gibt natürlich den Weg vor. Also ich glaube, der Weg in die Cloud, das steht fest, das kann man relativ klar so sagen. Du sagst es selber, der On-Prem-Anteil stagniert ein wenig. Es gibt immer noch mal vielleicht die Individuallösung bei dem einen oder anderen Kunden oder bei dem einen oder anderen Unternehmen. Aber irgendwo steht es fest und der Kundenbedarf ist dann eben relativ klar. Der Weg steht fest und wir müssen uns eben darüber unterhalten, wie schaffen wir diesen Weg zusammen? Wie ist der aktuelle Ist-Zustand und wie bekomme ich den Zustand so hin, dass die Transformation eben dann auch so möglich wird? Und das ist irgendwo auch die größte Herausforderung, die wir dann irgendwo ganzheitlich begleiten. Und das sind verschiedene Stände bei den Kunden. Also der eine Kunde, der kriegt von der SAP, der hat den klaren Weg gezeigt und muss dann eben relativ schnell handeln. Und es gibt aber auch Unternehmen, die da schon sehr gut drauf vorbereitet sind. Und die Mischung, die haben wir tatsächlich im Alltag. Und das ist so auch das Herausfordernde für uns im Daily Business.
Ja, Nils hat es ja gerade gesagt, ne? Also die Marschrichtung der SAP ist ziemlich klar, was die Strategie angeht, ne? Also klar ausgerichtet Richtung Cloud. Und wir haben natürlich mit den verschiedensten Kundensituationen zu tun, ne? Also wir haben tatsächlich auch noch Kunden, die noch gar nicht auf einem S/4HANA sind, sondern noch auf einem klassischen ECC 6.0, ne? Und wenn die sich jetzt natürlich mit der Fragestellung beschäftigen, wie gehe ich auf das S/4HANA-System, dann geht das, denke ich, auch direkt mit einher, wie gehe ich in die Cloud, ne? Und vor allem gehe ich in eine Private Cloud oder Public Cloud. Das sah sicherlich vor ein paar Jahren auch ein bisschen anders aus. Da war dann eher die Fragestellung, wie mache ich denn den Wechsel zu einem S/4HANA-System? Aber da ging es dann natürlich auch immer noch Richtung On-Prem, ne? Und das verlagert sich natürlich so ein bisschen. Und ich glaube, insbesondere jetzt auch so unter dem Aspekt Partizipieren von Innovationen in der Zukunft, kommt man im Prinzip an
absolut nicht mehr vorbei. Spielt da aus eurer Sicht der Kostenaspekt auch eine Rolle? Also ich meine, so klassische On-Premise-Migrationsprojekte sind jetzt auch nicht unbedingt kleine Programme, ne? Aus der Cloud heraus kann man ja schon mal ganz vereinfacht sagen, machst ein bisschen mehr Plug and Play. Ja, die eine oder andere Funktion kann man auch mal einfacher aus dem SAP-Standard herausnutzen. Man muss nicht alles irgendwie jetzt komplex in einem On-Premise-Modell customizen. Spielt da aus eurer Sicht das Thema konjunkturelle Situation noch gerade, ich habe vorhin schon gesagt, ihr seid ja auch viele in der Industrie tätig, da eigentlich auch eine Rolle. Neben dem Weg, den die SAP vorgibt, zu sagen, wir möchten unsere Kunden auch in die Cloud überführen, was ja auch ganz viele Vorteile hat. Spielt aber auch der Kostenaspekt auch aus deiner Sicht mit einer Rolle?
Ja, natürlich, klar. Also am Ende des Tages wissen wir alle, was auf so eine schwarze Zahl auf so einem weißen Blatt Papier ausmachen kann. Das ist eine Thematik, kann man auch so ganz ehrlich und offen ansprechen. Das sind gerade die erste Investition. Wenn wir von einem, wie du es eben selber sagtest, eckigen und kantigen On-Prem-System hineingehen in ein relativ standardisiertes SAP Private oder Public Cloud System, dann reden wir natürlich darüber, dass wir natürlich erstmal die Investition haben des Implementierens, aber vor allen Dingen die Investition danach über Change Management, über interne Prozesse, die angepasst werden müssen. Also wir müssen da alles neu überdenken, alles neu. Und naja, wenn wir mit einem Kunden darüber reden, dann ist erstmal das ganz, ganz schwer, den Bedarf auch beim Kunden, oder wir haben den Bedarf aber vor allen Dingen zu sagen, naja, in 2 Jahren, in 3 Jahren, wenn wir nach dem Go-Live weiter kontinuierlich so arbeiten, dann wird da auch irgendwann Prozess oder wird es Prozesse geben, wo man sagt, gut, dass wir das gemacht haben. Also es war ganz, ganz wichtig, auch wenn die Anfangszeit schwierig war und vielleicht dann eben auch, wie du es eben sagtest, kostentechnisch die ein oder andere Mauer zu überwinden war, um das mal vorsichtig so zu sagen. Ja,
jetzt, also zumindest was die Anfangsinvestition betrifft. Also wir kommen nachher nochmal auf das Thema Lifecycle. Da hast du natürlich beim Thema Cloud nochmal ganz andere Kosten, eher variable Kosten. Das wollte ich jetzt damit auch nicht sagen, dass es per se günstiger ist, nur in Richtung der Anfangsinvestition ist es sicherlich auch nochmal ein Punkt. Ja.
Ein Stück weit vielleicht auch diese klassischen verdeckten Kosten, die nach 3 Jahren verschwinden, die man heute hat, aber die eben durch diese standardisierten Prozesse dann einfach irgendwo ein bisschen gesenkt werden, die aber schwer offen zu legen sind zum heutigen Stand. Das ist einfach so. Aber das ist die Aufgabe auch meiner Person natürlich, dem Kunden, und das mal auch sozusagen irgendwie darzulegen, warum der Weg der richtige ist.
Alles klar. Vielleicht nochmal ein Punkt. Wie nimmst du denn das Thema Cloud-Transformation, Cloud-Reife im Mittelstand, also in eurer Zielgruppe so allgemein wahr? Hat dein letzten Jahr ein Mindset Auftakt gefunden, oder geht es eher darum, gar nicht böse gemeint, aber führen Kunden sich eher in das Betriebsmodell Cloud reingedrückt, oder findet generell ein Mindset-Change wahr, weil man auch die Vorteile, die es ja definitiv gibt, auch mittlerweile besser einordnen kann? Also die Frage Cloud-Mentalität im Mittelstand allgemeiner. Sprichst du ja auch für eine Kunden?
Ja, ich glaube schon, dass die letzten Jahre viel passiert ist. Natürlich, als es das erste Mal präsent war, war die Hürde schon groß, und natürlich ist auch alles so gut, wie es ist aktuell. Der große Vorteil an dem Ganzen ist, und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass man sich da auch selbst reflektiert als Unternehmen, wir aber auch in unserer Position als Entity Data Business Solutions. Ja, was hat das Unternehmen am Ende groß gemacht? Oder was hat das Unternehmen stark gemacht in dem, was sie tun? Das ist die Innovation. Also da gibt es auch keine Zweifel an dieser Aussage. Und den Weg in die Cloud, das ist auch die Innovation der nächsten Jahre. Und ich glaube, am Ende des Tages kann man so einem Kunden und so auch die Selbstreflexion des Kunden und des Unternehmens auch relativ klar sagen, wenn ihr diesen Weg geht und die Strukturen so standardisiert, aber auch stabil habt auf Dauer, wird das euch deutlich mehr Schritte nach vorne geben Richtung Innovation und, naja, dann am Ende eben auch Richtung Weiterentwicklung des Unternehmens. Und das ist so der, für mich immer, wenn ich mich mit den Menschen unterhalte, wirklich der Punkt, wo man hellhörig wird und sagt, ja, das ist einfach Fakt und das ist richtig.
Ja, nehme ich aus der Analystensicht genauso wahr. Ich glaube, das Einzige, wo man nochmal ein Stück weit nochmal unterscheiden muss, ist in diesem Souveränitätskontext, wo man jetzt wahrscheinlich eher drüber häufiger diskutiert, mache ich wieder die herkömmlichen Rechenzentren mit einem hohen Virtualisierungsanteil, was ja schon so in eine ähnliche Private Cloud Technologie auch reingeht, wähle ich tatsächlich souveräne Anforderungen, aber ich denke, ob das Thema rein on-premise versus Cloud. Das Thema ist am Markt eigentlich auch durch, und Cloud ist eigentlich das, was auch die nächsten Jahre als Betriebssystem mit den Vorteilen sich auch durchsetzt.
Ich kann da auch, also in Jans Richtung, ich würde jetzt auch mal widerspiegeln, ich glaube, im Alltag merken wir extrem, wenn wir bei den Kunden nah dran sind. Wir im Mittelstand, es ist klar, dass da natürlich auch vielleicht ein gewisser On-Prem-Teil noch da ist, auch heute noch, das sagte eben Jan auch. Aber ich würde die Frage einfach mal so weitergeben in die Richtung, wenn wir alltäglich mit den Kunden darüber sprechen, die kommen ja, oder ja, ich habe den Kontakt mit den Kunden natürlich beständig, aber ich glaube, es ist auch wichtig, in diesen alltäglichen Prozessen immer mal wieder klarzumachen, hey, wenn wir da über die Cloud reden, dann müssten wir nächstes Mal vielleicht da diesen Weg, den wir heute gegangen sind, oder können wir dann deutlich einfacher gehen? Ich glaube, das ist auch so ein Thema, was wir ja tagtäglich erleben, oder?
Also, ja, es ist grundsätzlich immer Gesprächsthema auch, ne? Und die Fragestellungen sind aber natürlich auch sehr mannigfaltig, weil die Situationen der einzelnen Unternehmen natürlich auch grundlegend verschieden sind, ne? Also Fragestellungen, was mache ich mit meinem jetzigen System und vor allem auch mit den bisherigen Daten, wie ist meine Datenqualität, was nehme ich mit, wie individualisiert bin ich bislang und möchte ich einen Teil meiner Individualisierung auch mitnehmen in die Cloud, oder möchten wir eher nah am Standard sein, also Entscheidung, ne, gehe ich in Private Cloud oder Public Cloud, und wie sieht in Zukunft nach so einem Transition-Projekt oder nach so einer Transformation dann auch der Weiterbetrieb aus, ne? Und was verändert sich da also auch? Also die Fragen sind sehr, sehr unterschiedlich, ne?
Absolut. Und da gibt es natürlich auch mittlerweile auch einige starke Treiber. Der demografische Wandel, der Fachkräftemangel, das Thema AI, was ja auch die Automatisierung auch immer mehr vorantreibt, wo ich glaube auch, dass Unternehmen mittlerweile ihre Differenzierungsfaktoren eher woanders sehen, als in SAP-Standards. Das war sicherlich auch in der E3-Welt ein Punkt gewesen, zu sagen, eigentlich, wir differenzieren das aus Daten über unsere Kernkurzprozesse, ja, dann weniger über andere Themen. Und in der neuen Welt, wo wir jetzt gerade auch sehen, wenn wir mal nach vorne schauen, das Agentic AI-Thema, wird ja schon auch dazu führen, dass Geschäftsprozesse viel, viel stärker automatisiert sind und automatisiert auch durch KI auch ablaufen. Und da hast du zwangsläufig keinen so hohen Differenzierungsfaktor mehr, weil du natürlich viel mehr Standardsoftware auch nutzt, ne, und auch Skaleneffekte nutzt. Deswegen denke ich auch, dass das da auch mit reinspielt. Und natürlich der demografische Wandel. Ne? Du musst natürlich Funktionen wie Finance, Controlling rüste natürlich, schlägt natürlich auch die nächsten Jahre der Fachkräftemangel natürlich auf stark rein, ne, oder der demografische Wandel, dass natürlich auch Funktionen, du auch einen hohen Automatisierungsanteil hast. Und da musst du natürlich als Unternehmen in einem Standardprozess gar nicht so viel, so stark differenzieren, ne?
Aber Standardprozess heißt natürlich auch nicht, dass es irgendwie einfacher wird, ne? Weil ich meine, ja, okay, wenn man sich jetzt in die Cloud bewegt, egal jetzt ob private oder public, wir sagen es einfach mal, man ist dann näher am Standard, schön und gut, aber die Applikation und das SAP-System entwickelt sich ja auch stetig weiter. Und wir erleben ja auch, ich meine, das kennen wir ja nicht nur im SAP-Bereich, das kennen wir auch in vielen anderen Bereichen, dass ja die Weiterentwicklung ja auch einfach rasant zunimmt. Und nur weil man jetzt näher am Standard ist, heißt es ja nicht, dass man sich ständig alltäglich mit Weiterentwicklung befassen muss. Ne? Gerade jetzt im Cloud-Umfeld, wenn wir nämlich am Standard sind, haben wir ja auch feste Release-Zyklen der SAP mit einer entsprechenden Weiterentwicklung. Und da muss man ja im Prinzip ständig immer wieder drauf schauen, passt das zu meinen Anforderungen und zu meinen Prozessen? Was ändert sich dadurch bei uns? Ne? Also ich glaube sogar eher, dass es dann in Zukunft teilweise auch komplexer werden kann, weil man früher ja dann ja auch so den Freiheitsgrad hatte, wann man einen Release-Wechsel durchführt und sowas, was ja jetzt im Prinzip ja auch ein Stück weit sich verändert, ne?
Klar, wenn wir kommen von, meine Unternehmen haben alle 2 Jahre mal große Releases mal durchgeführt, mittlerweile bist du ja eher in etwas kürzeren Taktfrequenzen und unterwegs.
Ja, und ich glaube, da muss sich auch ein Mindset ändern, weil wir haben das also häufig auch bei Kunden erlebt, die also vielleicht auch, sagen wir mal, Release-Zyklen etwas weiter ausgedehnt haben, dann waren das in der Regel ja auch wirkliche Release-Upgrade-Projekte. Und ich glaube, dass das in Zukunft vielleicht auch weniger einen Projektcharakter hat, sondern eher wirklich eine, ja, so ein, ich will es nicht sagen, Daily Business, aber es ist auf jeden Fall vielleicht etwas anders als früher, ne? Ja, wie man mit solchen Veränderungen dann umgeht und mit solchen Releases.
Wir haben ja auch bei der Cloud einerseits das Thema Plattformökonomie. Ja, du hast natürlich viel mehr auch Third Parties, die es auch zu integrieren wird. Du hast das Thema Cybersecurity, mal ganz losgelöst von der Cloud-Regulatorik. Dann haben wir aber auch noch die Cloud-Regulatorik. Und wir haben natürlich noch die wirklich schnell drehenden Business-Veränderungen. Ne? Also, und das natürlich dann auch zwangsläufig führt natürlich zu einer viel höheren Release-Taktung. Das wäre im Grunde auch nochmal genau nochmal meine Frage gewesen, aus eurer Sicht mal so in Nutshell, was sich dann tatsächlich auch für eure Kunden verändert, wenn sie den Switch von On-Premise in die Cloud machen. Was sind eigentlich ihre neuen Anforderungen und Herausforderungen auch im IT-Betrieb?
Gute Frage, nicht so einfach zu beantworten. Auch vielschichtig, ne? Also.
Ja, klar, nein, ich bin aber bei dir. Also, da kann ich erstmal nichts gegen sagen. Ich glaube, wir reden ja immer so viel über Technik und wir reden immer so viel weiter, wir müssen irgendwie technologisch weiterkommen und. Ich glaube aber dadurch, dass dieser Weg dann doch relativ klar vorgegeben ist, zumindest was wir tun sollten als Unternehmen in der Größe etc., müssen wir organisatorisch viel, viel mehr arbeiten. Also, wenn ein Unternehmen sich entscheidet, ich möchte diesen Weg jetzt gehen, und das hatten wir gerade, dann müssen wir organisatorisch standsicher sein als Unternehmen. Man muss relativ klar wissen, dass der Key-User, der jetzt letztes Jahr das gemacht hat, nicht einfach das 1:1 in einem Cloud-System so übernehmen kann, sondern wir müssen uns eben anpassen organisatorisch. Das sind verschiedene Sachen, aber dazu gehört auch das Thema, wo wir später drüber sprechen, mit dem Thema Application Managed Services und. Und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger. Oft ist eben, wir müssen diesen Weg gehen und wir müssen das erreichen mit der Roadmap am besten, genau so. Aber wir müssen vorweg die Organisation darauf vorbereiten und einstellen, was kommt eigentlich auf uns zu. Und dementsprechend, das ist immer so mein Thema, was ich immer gerne nach vorne bringe, den Menschen nicht vergessen. KI finde ich gut, finde ich richtig. Kurzes Beispiel, ich habe den einen oder anderen Kunden, der dann vielleicht auch mal sagt, naja, ich würde gerne KI einbauen, wo ich aber sage, eine KI kannst du einbauen, wenn du feststehende Prozesse hast, die übernimmt die KI. Eine KI wird nicht einen feststehenden Prozess machen oder bauen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also das
ist auch eher RPA und weniger
genau,
KI. Ja?
Genau, richtig.
Also im Prinzip ist es ja auch so, dass, also es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, wir switchen jetzt von On-Prem auf Cloud, dann geht's munter weiter, ne? Also es verändern sich die Aufgaben, die Themenstellungen und es verändert sich die Art des Betriebes und die Interaktionen. Also sowohl in den Fachbereichen, aber dann auch mit Service-Providern und auch mit der SAP selber. Es verlagern sich auch die Kompetenzen, die man braucht für den Betrieb und für die Veränderungen. Und darauf muss man sich halt einstellen, ne? Und sich auch einlassen. Also man kann nicht einfach sagen, man tauscht jetzt die Technologie unten heraus und geht es einfach weiter, sondern es macht mit einem auch organisatorisch etwas, ne?
Ich glaube, ich auch für so eine IT-Abteilung auch sicherlich schon echt eine Herausforderung, ne? Also ich meine, wir haben jetzt mal im letzten Jahr eine Studie durchgeführt, wo wir auch mal rausgefunden haben, also nicht nur in der IT, aber generell auch in IT-nahen Berufen, so knapp 60% der Mitarbeitenden sind sehr stark eigentlich mit nicht wertschöpfenden Tätigkeiten beschäftigt, ne? Also haben einen extrem hohen Backlog Du hast bestimmte Programme, wie zum Beispiel S4HANA, aber es gibt ja noch ganz andere Rollout-Projekte, ne? Gleichzeitig läuft dann auch das DAS-Projektgeschäft weiter. So, ne? AI-Themen wollen geproved auf Konzept werden, ja? Mhm. Dann hast du noch ganz normale Brot- und Butter-Themen. Du hast den normalen IT-Betrieb, ne? Also im Sinne von IT-Service-Management und so weiter. Das ist natürlich schon auch für eine IT-Abteilung mit einem ziemlichen Challenge, mhm. Das alles so zu stemmen.
Das ist es, genau, richtig. Da kann natürlich auch ein Unternehmen wie wir, ein Service Provider, ein Application Management Service natürlich auch helfen und unterstützen, ne? Partnerschaftlich. Und dann die IT-Abteilung auch entsprechend entlasten, damit sich dann die Kolleginnen und Kollegen dann auch auf deren Business-Prozesse fokussieren können, ne?
Da würde ich gerne auch nochmal gleich einsteigen. Ich würde aber gerne von euch nochmal fragen, wenn wir das Thema hatten, wie verändert sich der IT-Betrieb durch die Cloud? Seht ihr eigentlich auch, dass es bei euren Kunden auch bestimmte Capability Gaps gibt, ne? Also durch die Cloud-Adaption kommen ja auch neue Anforderungen. Du hast gesagt, also viel kurzzyklische Release-Tracks. Du musst natürlich dann, wenn du mehr Releases durchführst, musst du auch häufiger testen und so weiter. Seht ihr da auch bestimmte Capability Gaps, wo eigentlich die IT-Abteilungen eurer Kunden, häufig ja Mittelständler, gar nicht so stark hinterherkommen?
Ja. Nein, also du hast ja gerade schon ein paar Themen benannt, ne? Also gerade so, ich glaube, was das Thema Testmanagement angeht, Release-Management, Change-Management, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn wir jetzt mal so auf das Thema AMS gucken, wenn man mal so ein paar Jahre zurückguckt, das klassische AMS-Geschäft war, glaube ich, häufig auch ein Stück weit reaktiv, ne? Klassisch einfach Incident-Handling, Service-Requests und so weiter, Change-Management. Und das verändert und verschiebt sich und verlagert sich natürlich auch, ne? Also ist dynamischer, deutlich proaktiver, näher auch an den End-to-End-Prozessen der Kunden entsprechend dran und ist auch angereichert mit Value-Added Service, ne? Also gerade in solchen Themen wie Testmanagement und Release-Management haben wir Lösungen und Pakete und Services, die wir dann da auch entsprechend anbieten können zur Unterstützung, ne? Um dann auch solche Gaps, an denen du gerade gesprochen hast, auch entsprechend schließen zu können.
Ja, finde in dem Kontext ist es ja irgendwie auch, welche Herausforderungen sind das auch, ich sage auch da wieder, auch zum Beispiel der Mensch eben. Also irgendwo Standardisierung bedeutet ja irgendwie eine bewusste Entscheidung gegen Individualität. Also das ist ja erstmal, da guckt dich ein Unternehmer an und sagt, boah, das hat uns doch stark gemacht. Also gerade diese Individualität. Und jetzt sollen wir irgendwo in einen Standardprozess gehen, der vielleicht ja uns das nimmt, was uns stark gemacht hat. Aber ich glaube einfach, das ganze Thema hat sich so verlagert, dass man sagen muss, hey, der Rücken muss gerade sein, damit wir nach vorne weiter funktionieren können.
Aber genau, das ist doch eigentlich das Spannende, was es gerade auch als Unternehmen und auch als Dienstleister, als Externer, als Dienstleistungspartner auch zu moderieren gilt, ne? Wie ihr auch vielleicht gesagt habt, warst du früher relativ reaktiv im Application Management, Systemerhalt, Systemstabilität. In der Cloud-Welt ist doch dann auch der Impact von der IT vielmehr Geschäftsprozess-Outcome.
Richtig.
Ja, du schaust ja viel mehr auf die Geschäftsprozesse, schaust, dass du Effizienzen schaffst, schaust, dass du neue Geschäftsmodelle, wie ja in der Industrie auch kommen. B2B, Digital Commerce-Themen, Plattformökonomie, IoT. Und das ist ja eigentlich viel häufiger auf die Verlagerung der IT in diese Business-Themen, oder? Sind das auch, oder ist es noch so Konzerndenke, oder? Sind es auch die Themen, wo sich eure Kunden beschäftigen?
Nee, ganz und gar nicht. Also eigentlich hast du die Antwort gerade gesagt. Ich kann da gar nicht so viel zu ergänzen. Aber okay, weiter geht's. Nein, aber wenn ich heute mit jemandem spreche, dann hat er ja wahrscheinlich eine gewisse Fachexpertise von seiner Branche, dass ich ihn anschauen würde und ob er vielleicht auch ein Sales-Mitarbeiter hier und da ist. Also, aber er muss ein ITler oder muss in einem Unternehmen heute die Prozesse wirklich vollumfänglich verstehen. Und was ich eben sagte, dass der Rücken frei sein soll, damit wir nach vorne gehen können als Unternehmen. Es geht vor allen Dingen darum, diese Themen, die wir vor 10 Jahren, Thema Inzidenz, die wir heute nun mal aus dem AMS auch betreuen, die dürfen heute kein Thema mehr in einem Unternehmen eigentlich sein. Also die müssen laufen, die müssen funktionieren, damit sie eben genau, wie du es eben bestens sagte, sich um wirklich Prozesse kümmern können, die in den Fachbereich hineingehen, die mit dem Markt gehen, die auch schneller, höher, weiter. Drei Wörter, die aber ja sehr aktuell sind in der Branche, damit sie sich damit beschäftigen können. Ich sage das auch immer wieder, das ist unsere Aufgabe als Entity Data dann auch. Und ein Unternehmen kann es sich nicht erlauben, ich gehe jetzt vorsichtig auf deine 60%-Zahl eben ein, sich mit nicht wertschöpfenden Tätigkeiten zu beschäftigen, weil das rundet das Ganze ab. Das ist eine erschreckende Zahl. Wir können uns alle vorstellen, wenn wir 60% nicht wertschöpfende Tätigkeiten am Tag tun, was dann hängen bleibt. Und
Aber ich glaube, es ist schon relativ nah. Also ich würde sogar sagen, wahrscheinlich ist es sogar noch ein bisschen höher. Ja?
Vertrauen auf deine Aussage als Vertriebler.
Konservative Zahl, aber wenn du natürlich noch mal schaust, dass der demografische Wandel so ab 2030 auch gerade in der IT, wo du teilweise auch in den IT-Abteilungen auch relativ hohe Durchschnittsalterstrukturen hast, dann voll durchschlägt, hast du da natürlich auch ein Thema. Ja? Ein Application Management Server. Lass uns das jetzt mal an der Stelle vertiefen. Glaube gerade so im Mittelstand in der Industrie hast du da wahrscheinlich ist der Markt, würde ich sagen, so ein bisschen gespalten. Ne? So die Unternehmen, die im Grunde auch klassisches AMS mit einer hohen Fertigungstiefe gemacht haben. Ja, viel selber, vielleicht wenige Innovationen von außen, einige, die da schon auch vor 10 Jahren schon relativ progressiv waren und dann dort auch entsprechend ins Outsourcing gegangen sind, damals hieß es auch noch Outsourcing. Wenn jetzt mal das jetzt projiziert, was ihr gerade auch gesagt habt, also wie verändern sich die Anforderungen auch an den IT-Betrieb, wie verändern sich denn die Applications-Management-Services, die ja überwiegend mittlerweile ja extern eher erbracht werden, ne, durch externe Dienstleister wie ihr?
Ich glaube, das zwei Seiten. Ich will mal die erste Seite so ein bisschen beantworten. Das ist strukturell, hat sich viel verändert. Also wir sind nicht mehr dieses klassische Team, die den Support betreiben, sondern wir sind mit in so ein Betriebsmodell integriert quasi. Das muss mal klar sein, wir sind nicht die Ausnahme, sondern wir sind die Regel als Entity Data beim Kunden, wenn wir richtig eingesetzt werden.
Und dass ihr dann gewisse Rollen auch bereitstellt, die sich dann quasi dann in die Gesamtteams dann einfügen.
Genau, richtig. Und das ist ein Riesenunterschied zu früher. Jetzt muss ich selber sagen, ich bin jetzt noch keine 15 Jahre dabei. Ich weiß nicht zu 100%, wie es war, aber wenn wir mit dem Kunden sprechen, dann wissen wir vor allen Dingen, dass das oft noch der Gedanke ist, naja, ihr löst Tickets, aber jemand, der sich mit dem Application Managed Services beschäftigt, weiß relativ klar, wir sind klar in das Organigramm mit eingebaut und wenn wir uns wegziehen würden aus diesen Unternehmen, dann fehlt auch ein Baustein. Und das ist eigentlich das Ziel, was ich dem Kunden auch vermittle, was wir erreichen möchten. Und dann gibt es vor allen Dingen noch das, wenn wir in diesem Unternehmensorganigramm mit drin sind quasi, dann müssen wir uns auch proaktiv beteiligen und dann kommt eben auch das Service Management zum Tragen, damit wir dann beim Kunden eben auch ja und so mit einbeziehen, als wären wir auch wirklich mit dem Unternehmen.
Also es gibt schon klare, fest definierte Governance-Strukturen und vor allem, was ist mir immer ganz wichtig, wenn, also ich schlage ja für das Service Delivery Management, also mein Herz schlägt dafür und habe das ja jahrelang gemacht und uns war schon immer eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden wichtig. Ne? Das war vor 10 Jahren schon so, das ist heute auch schon so. Natürlich dreht sich die Welt weiter und die Welt verändert sich und wir als langjähriger Partner zu uns, unseren Kunden wachsen natürlich mit den Kunden auch entsprechend weiter und entwickeln gemeinsam ja auch mit unseren Kunden zusammen die Themen weiter. Ne? Und hat er ja auch schon gesagt, es wird immer proaktiver. Was natürlich wichtig ist, dass wir unter diesem Aspekt der immer schnelleren Weiterentwicklung und Innovation, auch in der Cloud und so weiter, dass wir zum einen natürlich das Wissen, zum anderen aber auch dann die entsprechenden Bedarfe der Kunden kennen, damit wir dann auch entsprechende Lösungen bieten können. Ne? Und darum ist es einfach unheimlich wichtig, dass wir im stetigen Austausch mit unseren Kunden sind, in unseren Rollen und da in klaren Governance-Strukturen agieren, ne? Weil es geht nur zusammen. Also man muss da zusammen eng im Austausch sein und sehr viel im Dialog sein. Sonst funktioniert das nicht.
Ich glaube, in dem Kontext erwarten das die Kunden auch. Ne? Wir hatten ja vorhin auch das Thema, du hast gewisse Capability Gaps, du hast auch viele auch Erfahrungswerte, ne? Weil du bist natürlich in deiner Bubble, ne? Und natürlich ein externer Dienstleister, der vielleicht sogar auch noch global ist, ne? Und über tausende von Erfahrungsprojekten verfügt, ist natürlich in vielen Themen, gerade jetzt in Richtung Cloud Security, DevOps, Testmanagement natürlich viel progressiver unterwegs als ein Kunde, ohne es jetzt irgendwie abwerken zu meinen. Aber ich kann das Ganze auch resourcemäßig auch unterfüttern, weil auch fast ein sehr hoher Anteil, wieder aus einer Lündorf-Studie, fast 80% der befragten IT-Leiter erwarten auch von ihren Dienstleistern, dass sie entsprechend auch Prozessinnovationen, ne, und auf Verbesserungen auch mit einbringen. Ne, und das auch als Teil eines Application Managements oder eines Managed Services. Ne? Das ist natürlich auch eine sehr klare Erwartungshaltung, weil ich natürlich jetzt auch viel mehr von reaktiv auf proaktiv auch verändert.
Dafür müssen wir natürlich auch die Strategien der Unternehmen kennen, ne? Und deswegen sage ich ja, ist der Austausch so wichtig, ja, auch über die verschiedenen Ebenen. Ne? Also
dann müsst ihr aber auch höher ansetzen, ne?
Ja, natürlich. Und das ist ja das Thema Governance-Strukturen, ne? Also der Service Delivery Manager zum einen ist natürlich nah am operativen Betrieb. Das heißt also, er ist im regelmäßigen Austausch sowohl mit unseren Kollegen, die jetzt zum Beispiel Tickets bearbeiten, ne, also die Consultants, die Tickets bearbeiten, aber dann auch mit einem Counterpart auf der Kundenseite, um also über operatives Tagesgeschäft zu sprechen. Wir machen aber natürlich darüber hinaus auch andere Runden an Terminen, also auf strategischer Ebene zusammen mit einem CIO oder mit einem Geschäftsführer oder einem CEO, ne? Und idealerweise auch in einem entsprechenden Rhythmus, ne? Damit man natürlich auch genau weiß, was hat das Unternehmen entsprechend vor, wohin will es sich entwickeln. Irgendwie muss man ja erkennen können, wohin geht die Reise.
Ist ja auch ein Change, ne? Also ich will jetzt einen Service Delivery Manager jetzt nicht mit einem Management-Call-Seiten vergleichen, aber im Grunde sind es ja eigentlich ähnliche oder einige Themen sind das schon gleich, ne? Du musst dich ja dann schon, wenn ich dir jetzt mal folge als Service Delivery Manager, musst dich ja schon mit den Strategien deines Kunden auskennen. Du musst wissen, was die Kunden deines Kunden wollen. Du musst auf Augenhöhe nicht nur mit dem CEO, sondern auch mit einem Fachverantwortlichen oder einem Businessverantwortlichen, einem Produktionsleiter auch sein, weil es verlagert sich ja auch viel Transformation auch in die OT. Also wir reden ja nicht mehr über die IT, wir reden ja auch über die OT, das ist sicherlich auch die nächste Welle. Auch da musst du ja im Grunde ja auch die Branche und die Industrie und auch die Geschäftsmodelle ja schon gut verstehen, ne?
Aber auch noch ganz wichtig, also es liegt ja nicht nur beim Service Delivery Manager. Also der Service Delivery Manager ist natürlich auch im engen Austausch, wie jetzt mit dir oder mit Leuten aus deinem Bereich im Vertrieb oder im Account Management oder mit Projektleitern, die also in Projekten beim Kunden involviert sind, ne? Das heißt also, der Service Delivery Manager ist natürlich da auch stark im Austausch und es gibt natürlich dann Termine, wo wir geschlossen mit den anderen Kollegen zusammen dann halt mit dem Kunden agieren, ne? Also liegt natürlich nicht alles.
Nein, was denn? Ich wollte darauf hinaus, dass sich die Rolle auch verändert, ne? Und dass du dieser Rolle auch andere Skills, vielleicht auch mehr, auch andere Soft Skills auch benötigst, ne?
Das war nur der. Genau. Ich glaube, man kann das ganz gut zusammenfassen. Also, wir haben so eine gewisse Erwartungshaltung, natürlich als Entity Data, zu uns selber, als Selbstreflexion, was wir auch beim Kunden erreichen möchten. Wenn ich jetzt gerade mit dem Service Management, mit dem Jan mich über den Kunden austausche und wir darüber reden, dass wir ein Teil der Prozesse sind und in einem Organigramm beispielsweise, wie eben schon genannt, irgendwie mit Teil des Ganzen sind und der Kunde plant ein strategisches Meeting, dann ist es mein Anspruch, unser Anspruch als Entity Data, dabei zu sein, weil wir mit planen. Weil wenn der Kunde strategisch etwas entscheidet, wie in diesem Meetingraum hier in München irgendetwas, dann müssen wir, so verrückt es vielleicht klingt, aber nicht mit absegnen, aber mit tragen am Ende. Und das erfordert auch eine gewisse Offenheit vom Kunden und das ist auch die Herausforderung natürlich. Aber ich glaube, da sind wir als Entity Data eben über diese langjährige Erfahrung mit unseren Kunden und innerhalb des Projekten auch gut aufgestellt. Aber das ist so der Anspruch, den ich auch dem Service Management immer mitgebe und der es aber auch wieder zurückspiegelt.
Ja, absolut. Und das ist natürlich für beide Seiten ein Change, aber der natürlich auch zu einer sehr starken Befruchtung eigentlich auch führen kann. Ne? Und wie ich schon sagte, weil auch die Anforderungen verändern sich. Also es ist ja eher ein atmendes Modell, ne? So muss man sich wahrscheinlich auch vorstellen. Ne? Mal hast du irgendwie in kurz vor Release, brauchst du wahrscheinlich ein bisschen mehr Testmanager, ne? Während du dann vielleicht zu Beginn eines Releases, ne, brauchst du dann vielleicht ein bisschen nochmal den einen oder anderen Architekten mehr, ne? Und so weiter. Ne? Das ist natürlich auch ein sehr, sehr atmendes Modell. Kann einer von euch dazu vielleicht noch ein kompaktes, konkretes Beispiel mal nennen? Habt ihr da irgendwie gerade mal so einen Kunden, den ihr entweder nennen wollt oder anonymisiert, wo ihr sagt, das war mal so der Case? Da seid ihr.
Also ich kann dazu tatsächlich was sagen. Also ich kann den Kundennamen jetzt so nicht nennen. Geht um einen Kunden, wo wir verschiedenste Liefermodelle haben. Also einen Kunde, wo wir verschiedenste Systemlinien haben. Also er ist wirklich sehr komplex in seiner Art und Weise. Das heißt, wir haben ein On-Prem-System, wir haben ein Cloud-System in verschiedenen Ländern mit einem Nearshore-Modell, mit einem Offshore-Modell und quasi auch einem deutschen Support-Modell. Also der greift ins komplette Portfolio bei uns ein. Und wir haben dort eben von strukturell eben es geschafft, ein Team von unserer Seite aufzustellen, wo wir sagen, wir machen dort eine Art Lenkungsausschuss, halbjährlich, jährlich, je nachdem, was bei dem Unternehmen auch ansteht, wo wir uns zusammensetzen und wo wir ja in Themen mit eingebunden werden, die noch gar nicht entschieden sind. Also das heißt, da geben wir auch vielleicht mal ein Feedback zu sagen, naja, der Weg ist vielleicht der richtige, aber die Art und Weise sollten wir organisatorisch aus der NTT-Sicht vielleicht so aufstellen, weil wir glauben, dann können wir den IT-Betrieb deutlich besser gewährleisten, damit ihr den Weg nach vorne frei habt. Das gibt es definitiv und ich glaube, wenn das Unternehmen dazu auch offen ist, dann können wir uns auch als Unternehmen, so groß wir sind, alles gut, aber auch wir entwickeln uns extrem weiter und sind für unseren nächsten Kunden vielleicht dann auch noch mehr eine Bereicherung oder eine Unterstützung in dem Fall. Ja,
da würde ich gerne auch nochmal drauf einsteigen. Also was es im Grunde eigentlich auch für den Kunden an Change eigentlich auch bedeutet. Also das, was du sagst, ist ja der eine Punkt. Der andere Punkt ist ja auch, dass die meisten Kunden, gerade im Mittelstand, eigentlich die klassische, noch das Thema hohe Fertigungstiefe oder eine ganz klassische Arbeitsteilung, Insourcing, Outsourcing, gewohnt sind. Wenn Outsourcing ist, man sehr klassische SLA-basierte Verträge gewohnt. Ich gebe etwas raus, ich gebe etwas vor. Die und die Verfügbarkeit, die Anforderung, die wird geliefert. So, Punkt. Das neue Modell, nehme ich am Markt ja auch so wahr, ist natürlich mehr, viel stärker flexibel, viel stärker auch auf Business Outcomes ausgerichtet. Was verändert sich? Das war zwei Fragen. In Change, also wie muss ein Kunde sich eigentlich auch verändern? Was sind da so eure Wahrnehmungen? Und dann die Nachfrage, welche Implikation hat das eigentlich auf Vertragsmodelle?
Ich würde einfach mal starten. Also
genau, vielleicht den Change-Aspekt, ja.
Genau, das Thema Change-Aspekt. Ja, der Kunde muss natürlich wahnsinnig offen sein. Ne? Also ein Kunde gibt uns ja irgendwo, natürlich haben wir einen Systemzugriff, vielleicht durch klassisches AMS. Natürlich, ja, aber wenn wir darüber reden, in eine Struktur eingebaut zu oder dass wir in einer Struktur eingebaut sind, muss der Kunde, das eine ist, was er mitbringen muss, ist ein gewisser Mut auch zur Veränderung dahingehend. Aber er lässt natürlich auch ein anderes Unternehmen in seins. Und das ist mal ganz, ganz Fakt.
Er lässt auch los, ne, vor einem bestimmten,
ja. Total. Und das ist auch ein klarer Nachweis für ihn selber, alles klar, das kann oder möchte ich nicht mehr so stemmen und gebe es ab. Und das ist eigentlich der größte Change. Das ist sowohl für Mitarbeiter, für CIOs, die das dann irgendwo vielleicht auch verantworten, das ist der größte Change zu sagen, wir geben etwas bewusst ab und akzeptieren es, dass wir das vielleicht können, aber nicht mehr wollen, weil wir uns in eine andere Richtung eben, ja, oder in eine andere Richtung nach vorne gehen wollen. Und ich glaube, das ist so das größte, gerade im Mittelstand, wo Prozesse doch manchmal auch etwas länger stehen und ja, irgendwo steht immer so dieses Erfolgsmapping auf, wo man sagt, oh, damit bin ich aber auch groß geworden. Aber am Ende basiert das auf Vertrauen. Ich glaube, das ist das Größte, was da drüber steht. Und wenn wir es schaffen, Vertrauen zu unseren Kunden aufzubauen, dann ist der Kunde auch bereit dazu. Das liegt ganz klar, vor allen Dingen auch in unserer Verantwortung, dem Kunden zu sagen, er kann uns da vertrauen und sieht auch am Ende das Ergebnis.
Ich glaube auch, dass die Übergänge da so ein bisschen fließend sind. Ne? Also so diese klare Abgrenzung, das mache ich selber oder das gebe ich jetzt an einen Provider raus und source das aus. Also ich glaube, dass das nicht immer so schwarz-weiß ist, sondern da gibt es viele verschiedene Abstufungen. Es ist eher ein fließender Übergang und Change organisatorisch in Unternehmen ist, glaube ich, einfach, wie steuere ich meine Service-Provider und wie gebe ich etwas raus und wie bringe ich das alles zusammen. Ne? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt und ich glaube, auf unserer Seite müssen wir auch eine entsprechende Flexibilität bieten können. Ne? Dass also wir auf Ad-hoc Anforderungen von Kunden reagieren können. Er braucht aus einem bestimmten Land ein Spezialwissen, irgendwie Logik-Requirements, dann müssen wir da jemanden beisteuern und unterstützen. Ja, Lieferszenarien ändern sich ja dann irgendwann auch mal und es ist zwar was vertraglich definiert, aber die Anforderungen verändern sich und dann muss man ja darauf eingehen. Ne? Also die Herausforderung, die wir häufig haben, ist, schnell ad hoc auf solche Veränderungen in den Anforderungen, in den Bedarfen halt reagieren zu können. Ne? Und das ist natürlich bei uns durch globale Liefermodelle mit über 30 Standorten natürlich auch einfacher mittlerweile. Ne? Also
das wollte ich mich auch gerade fragen, weil wir reden ja viel über die Veränderungen beim Kunden. Ist natürlich auch ein Mindset-Change auch bei euch als Dienstleister. Also auch, ja, also auch ihr, aber auch natürlich auch andere am Markt kommen ja auch aus dem klassischen Outsourcing. Ja, und genau diese neuen Vertrags- oder die neuen Delivery- und auch Vertragsmodelle, sind ja auch neue Vertragsmodelle auch teilweise, führen bei euch ja auch zu einem Change.
Ja, ich meine, wir haben...
Vielleicht könnt ihr darüber auch mal sprechen.
Genau, wir haben SLAs sonst im Vertrag dargestellt. Heute legen wir vielleicht hier und auch mal Zielbilder fest.
Business Outcomes.
Genau, so. Also das ist nicht einfach, die festzulegen für uns. Also da bin ich ja auch ehrlich, natürlich. Das ist das, was ein Unternehmen fordert und das ist auch gut so. Wenn wir da eingreifen wollen in die Strukturen und da mit optimieren wollen, dann müssen wir aber auch uns mit Zielbildern konfrontieren und das ist auch genau richtig. Aber das ist eine riesen Herausforderung.
Ist es im SAP-Kontext eigentlich nochmal ganz speziell, also nochmal oder etwas Besonderes, weil, sag mal, eine SAP, also S4, ist ja im Grunde ja schon natürlich sehr nah an den Kern, an den Kernprozessen. Ne? Das heißt, es ist ja kein reines IT-System, es ist ja schon eigentlich ein operatives System. Das heißt, nehmt ihr das schon so wahr, dass sich auch die SLAs sehr, sehr stark in Richtung Business Outcomes, Prozessgeschwindigkeit, Durchlaufzeiten, weniger Fehler in der Produktion etc. solchen Themen auch verändern und verschieben?
Ja, klar, wir haben natürlich die klassischen SLAs, wenn wir über das Ticketing sprechen, das ist das eine, das ist logisch. Aber Ja, das ist so ein bisschen die Herausforderung. Das ist das, was wir zum Beispiel auch so strategischen Meetings besprechen. Jetzt bin ich jemand, der ja im AMS Sales ist, und das wandelt sich extrem. Also ich muss strategisch etwas ausarbeiten, was wir aus unserem Service Delivery vom AMS liefern mit dem Team. Wo stehen wir in 12 Monaten? Was sollten wir bis dahin erreicht haben? Und was vor allen Dingen auch sehr entscheidend ist, das merke ich bei dem Kunden vor allen Dingen auch, dass wenn es Fehler in einem System gibt, die wir dann lösen, natürlich, und wir haben ein ganz normales Review-Meeting, dann ist es wichtig, dass diese Fehler vielleicht nicht noch 5-mal passieren, sondern dass wir da relativ schnell unsere Zügel reinkriegen und proaktiv diese Fehler beheben. Das ist dann gerade mit Jan seinem Team eine riesen Herausforderung, aber daran werden wir natürlich extrem, oder natürlich auch Jan, extrem gemessen.
Weil ihr vermutlich ja auch in dem Modell ja auch eine stärkere unternehmerische Mitverantwortung auch habt. Also im Sinne von Bonus, Malus, im Sinne von oder von gewissen erfolgsabhängigen Modellen, oder?
Steht der Fachbereich, dann brennt's, glaube ich, ne? Das ist so, also zum Beispiel. Also das kann man ja so klar sagen. Das ist ein Thema, das kennen wir aber auch schon lange. Das ist nicht seit 2 Jahren erst.
Ist nicht neu, nein, aber.
Aber natürlich werden wir auch daran bemessen, wenn wir die Struktur nicht mittragen können, richtig zeitgleich zur Innovation, dann klar, da muss man auch sprechen. Also
ist aber auch eine Veränderung im Grunde eigentlich auch durch dieses Next Level Managed Service oder Next Level Application Managed Services, dass die auch zunehmen, ne? Diese, haben wir so diese erfolgsabhängigen Vergütungsmodelle, oder? Wenn man sich da stärker da messen kann und auch als Dienstleister einen stärkeren Impact hat. Wahrscheinlich sowohl als auch, aber.
Sowohl als auch und sind natürlich auch immer ein Stück weit individuell, ne?
Natürlich
immer von den Kundenanforderungen ab und was jetzt.
Und schwer zu messen, ne?
Genau.
Ich habe ein cooles Beispiel, vielleicht so mal vertraglich, dass man, um das so ein bisschen näher zu bringen, weil es ist auch immer schwer, das auch verständlich mit reinzubringen. Zum Beispiel ist es im AMS ja eigentlich relativ klar, dass wir über 5 Personentage circa reden, die so ein Ticketing abbildet, so ein Change und so weiter. Und ich glaube, wir als Entity haben ja auch das Thema Projekt und AMS. Aber diese Linien dazwischen, sage ich mal, werden immer weicher. Also wir haben auch öfter mal die Situation, dass wir sagen, alles klar, das ist jetzt ein kleines Projekt, das liefern wir auch aus dem AMS, weil es für den Kunden vielleicht auch einfacher ist, organisatorisch eine Schnittstelle zu haben, ein Ticketsystem und dann dementsprechend auch ein lösungsorientiertes Arbeiten für beide Seiten. Und das ist zum Beispiel ein Riesenfaktor. Wir werden immer größer im AMS, auch vom Umfang her, weil es für den Kunden vielleicht auch einfacher ist am Ende und organisatorisch besser abbildbar einfach.
Ja, genau. Nochmal ein Punkt auch zum Thema Application Management, weil das ist mir vorhin noch mal eingefallen. Einer von euch beiden hat mir auch gesagt, bei der S/4HANA-Migration ist nicht immer alles nur Standard. Es ist natürlich auch immer noch weiterhin auch viel oder ein Teil auch individuell. Genau, der Jan was. Wie bildet man denn so etwas denn eigentlich in einem modernen AMS ab, wenn du im Grunde hast halt viel Standardisierung durch den SAP-Standard. Gleichzeitig hast du aber auch immer noch einen gewissen Teil Customizing, weil es vielleicht die Branche des Hidden Champions, ne, dann einfach so widerspiegelt. Ist das eine Herausforderung in so einem Application Management Modell, also dieser Spagat aus Standardisierung und Individualisierung, oder?
Also wir haben da halt entsprechende Methoden, damit wir uns darauf einlassen können, ne? Also ich meine,
weil am Ende geht es ja viel um den möglichst automatisierten und reibungslosen IT-Betrieb. So?
Ja, natürlich, ganz genau. Und ich meine, irgendwo müssen wir ja starten. Ne? Und in der Regel ist es ja so, bevor wir mit dem AMS beginnen, steht ja meistens in der Regel immer irgendwie eine Art von Projekt an. Sei es ein Transition-Projekt oder ein Einführungsprojekt oder was auch immer. Ne? Und irgendwann starten wir dann aus dem AMS heraus, dann mit dem Support. Und in der Regel gibt es dann ja einen Übergang von dem einen zum anderen. Und das ist in der Regel dann ein Transition-Projekt, so nennen wir das. Und da haben wir standardisierte Vorgehen, entsprechende Methoden, die sich über Jahre bewährt haben, um genau auch auf solche Themen einzugehen. Ne? Gibt es Individualitäten, die man berücksichtigen muss? Wie ist der Support aufgesetzt?
Was müssen wir aus der Mehrschnittstelle auch, ne? Zum Beispiel so ein ganz... So ein ganz.
Genau, und es ist ja auch nicht nur so, dass es Individualitäten vielleicht im System gibt. Es gibt ja auch Individualitäten in der Serviceerbringung. Ja, also ein Beispiel jetzt mal so auch aus Praxis. Ich meine, klar, wir haben unser eigenes Ticketsystem, was wir als Eingangskanal für jegliche Anfragen in der Serviceerbringung eigentlich sehen. Aber es gibt natürlich auch Kunden, die als Anforderung, Erwartungen haben, selbstverständlich arbeitet ihr in unserem eigenen Ticketsystem. Ja, dann muss es entweder eine Schnittstelle geben oder für unsere Serviceorganisation Zugänge in deren Ticketsystem geben. Ne? Und auch solche Sachen muss man natürlich entsprechend berücksichtigen. Ne? Und all diese Themen, die mit der Serviceerbringung zu tun hat, die mit Individualisierung vom System zu tun haben, Wir müssen natürlich in einem strukturierten Verfahren mit einer entsprechenden Methode in unsere Service-Umsetzung gebracht werden. Und das passiert im Rahmen eines Projektes. Und dadurch ist halt auch sichergestellt, dass wir uns auf die Besonderheiten jedes einzelnen Kunden auch entsprechend einlassen können und das auch entsprechend bedienen können.
Ja. Thema OT würde ich ganz gerne mal nochmal ansprechen, wenn wir jetzt nochmal so zum Richtung Ende kommen, aber wir haben das vorhin mal ganz kurz gestriffen. Wir haben jetzt sehr viel über die klassische IT gesprochen. Wie ist denn so euer Ansatz? Weil die Frage muss ich euch stellen, weil ihr einfach viel mit Industriekunden zu tun habt. So die nächste Welle ist ja im Grunde jetzt auch so die Modernisierung der Operational Technology. Da kommen ja auch Themen wie NIS2 jetzt im Security-Umfeld natürlich auch stark rein. OT, großer, auch viel Angriffsfläche auch für Hacker Angriffe. Auf der anderen Seite passiert aber natürlich auch viel in der Modernisierung der Operational Technology. IIoT, Industrie 4.0, die Schlagworte. Was nehmt denn ihr dort eigentlich von euren Kunden wahr, so aus der IT, also in Richtung im Mittelstand? Findet die Verschmelzung immer mehr statt? Seid ihr auch schon mit euren Application Management Services in den Themen auch mit drin? Also SAP hat ja auch Lösungen für die OT. Vielleicht mal so ein bisschen so eure Sichtweise, was sich dort so tut gerade.
Da haben wir natürlich auch Bereiche, die sich mit solchen Themen beschäftigen. Weniger im AMS natürlich. Das ist dann auch, sind häufig dann Beratungsprojekte.
Das kommt dann wahrscheinlich dann erst so mit.
Hat aber natürlich auch entsprechende Schnittmenge zu uns, in der Serviceerbringung im AMS im Feld, ne? Und, wichtig ist auch da, dass wir dann mit dem Projekt auch entsprechend zusammen agieren und da auch dann wissen, was da passiert, damit wir das gegebenenfalls dann auch entsprechend berücksichtigen können, ne?
Also, passiert einiges. Ja. Zum Abschluss würde mich jetzt aber, super Gespräch, hätte irgendwie noch bestimmt 33 Fragen noch im Kopf, aber ich glaube, aus Zeitgründen müssen wir langsam mal einen Cut machen, aber mich würde nochmal interessieren, weil wir haben viel über Veränderungen gesprochen. Gar nicht so sehr über Technologie, was auch wieder zeigt. Es ist oft gar nicht so das Technologische, sondern es ist halt einfach schon viel das Menschliche, der Change-Aspekt, auch der New Way of Working zwischen Kunde und Dienstleister oder generell auch dem Ökosystem. Jetzt am Ende auch das Thema mit den Schnittstellen, ist, glaube ich, auch gar nicht so unwichtig, weil ihr natürlich ja auch nicht nur in einem SAP-System ja auch nicht nur die Systeme eurer Kunden oder eures Kunden betreut, ne, sondern ihr müsst ja ein bisschen auch in der Plattformökonomie, Produktionsnetzwerke, ja auch Zulieferer und so weiter, Strukturen ja auch mit betrachten, zumindest im Security-Kontext, ne, nicht so ganz unwichtig, ne, so diese ganzen Ketten. Deswegen fand ich das jetzt mega, mega spannend. Mich würde dann mal interessieren, so zum Abschluss von euch, wenn ihr so 1, 2, 3 Empfehlungen habt, die ihr eigentlich einem CEO, einem SAP-Verantwortlichen mitgeben möchte, der sich gerade damit beschäftigt, seine S/4HANA-Migration mit abzuschließen, ne, und sie dann mit dem Application Management beschäftigt, was ihr eben auf dem Weg geben solltet, woran ihr auf jeden Fall denken soll. Nils, Jan.
Ja, also was mir gerade so in den Kopf gekommen ist, ich glaube, also zum einen sollte man erstmal einfach grundsätzlich offen sein, sich mit diesen Themen zu befassen, ne, und darüber nachzudenken und vor allem auch einfach in den Dialog zu gehen, in den Austausch. Sowohl mit Service Provider wie uns, aber auch intern mit der eigenen Mannschaft, ne? Das ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig. Und ich meine, klar, wenn man sich jetzt mit solchen Themen auseinandersetzt und darüber nachdenkt, wie sollen jetzt die Transformationen in ein S/4HANA-System und in die Cloud gelingen, dann guckt man natürlich auch erstmal ein Stück weit immer auf das Projekt, das eigentliche Transition-Projekt, Migrationsprojekt. Und meine Empfehlung wäre, aber auch im gleichen Atemzug darüber nachzudenken, wie stelle ich danach den Betrieb sicher, ne? Und was brauche ich da eigentlich? Was sind da meine Anforderungen? Also ich würde das ganz trennen. Ich würde das eigentlich als ein Ganzes sehen, ne? Und das auch immer in die Überlegung mit einbinden und mir halt auch Gedanken darüber machen. Vor allem, wenn man jetzt schon jahrelang auch in der SAP-Welt unterwegs war, auf ein On-Prem-System und so weiter, wie verändert sich vor allem auch einfach der operative Betrieb? Und was ändert sich bei mir in den Strukturen, in den Fachbereichen und so weiter? Und das als ein Ganzes sehen.
Das stimmt, weil wahrscheinlich die Realität, ich will jetzt kein neues Thema machen, aber die Realität ist ja definitiv hybrid und multiple.
Exakt.
Also, genau. Ja. Yes.
Also ich glaube, es ist super wichtig. Ich ergänze den Jan da vielleicht ein bisschen, da keine andere Meinung, aber vielleicht noch eine zusätzliche Meinung sogar zu. mir geht es vor allen Dingen auch darum, dass man dieses Thema AMS nicht nur irgendwie als nach der Transformation sieht. Das ist irgendwo wichtig. Wenn wir in einer Struktur mit eingebaut sind, dann müssen wir vor dem Projekt dabei sein, sollten das strukturell, sind während dem Projekt mit dabei, während des Projektes mit dabei und eben danach dann logischerweise. Also das klassische AMS wandelt sich. Wir haben mal eine Session gehabt auf unserer eigenen TNOW, Veranstaltung von uns, und da haben wir ganz viel darüber gesprochen, dass vor, während und nach der Transformation AMS einfach super wichtig ist. Und
du hast nur kurz sagen, TNOW, also die Transformation Now, das ist eine eigene Messe von uns, die wir zuletzt jetzt in Köln veranstaltet haben.
Genau. Da haben wir eben ganz, ganz viel darüber gesprochen. Da habe ich vor allen Dingen auch noch eine Session gehabt, und das ist mir eigentlich das Wichtigste. Das würde ich gerne immer direkt an die verantwortlichen Personen geben. Ja, denk an den Menschen. Ich krieg's im Alltag mit. Wir sprechen über so viele technologische Themen, über KI, über Prozesse, die optimiert werden müssen, schneller, höher, weiter. Und dieses ganze Change Management, das funktioniert, das ist auch da, das wird auch mehr. Aber wenn wir darüber sprechen, aber du sagtest das eben ganz gut, 60% der Tätigkeiten sind nicht wertschöpfend. Wie möchte ich ein Unternehmen im Projekt denn dann weiterbringen, wenn ich 60% des Alltags mit dem Sachen beschäftigt bin, die mir keinen Spaß machen vielleicht? Und ich sage vorsichtig, ich glaube, Projekte machen Spaß, und ich glaube, ein Incident macht vielleicht manchmal etwas weniger Spaß. Ich sage das jetzt mal mit unter einem großen Vorbehalt. Und das Dritte ist eigentlich so ein bisschen, ich glaube, wenn Transformation und Betrieb getrennt sind, wenn man sagt, das ist Transformation und das ist Betrieb, dann finden wir uns in der Mitte wieder und beide scheitert. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig mitzugeben.
Das stimmt, weil ich denke auch, dass das kann man in der aktuellen Welt nicht mehr voneinander trennen, weil es ist alles sehr miteinander verzahnt. In dem Punkt, wo du etwas eingeführt hast, ergeben sich ja schon wieder neue, viele ganz neue Anforderungen. Und deswegen macht es viel auch Sinn, was du gesagt hast. Es ist natürlich moderne Managed Services, setzt natürlich nicht erst an nach der Implementierung, sondern sie bilden im Grunde ja schon Plan, Build, One.
Ja, können wir ja ganz kurz auch ehrlich sein. Wenn wir das eine Projekt abgeschlossen haben nächstes Jahr, ja, wird kein Stillstand kommen. Ja, dann kommt das nächste Projekt. Also dementsprechend ist es umso wichtiger dann, ja.
Ja, absolut. Super, vielen Dank. Hat mega viel Spaß gemacht. War auch kurzweilig. Jetzt, Jan, dann vielen Dank erstmal für eure Zeit, für eure Einblicke, für die Einladung hier nach Ismaning, vor München, genau. Und vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, gerne Podcast abonnieren, Podcast bewerten, und wenn ihr auch mal Themenvorschläge habt, die ihr gerne in unseren Podcasts hören möchtet, gerne über die gängigen Kommunikationskanäle an uns schicken. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und jetzt mal danke und bis bald.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Sie möchten keine Folge von Lündonk Insights, Digital Consulting und Audit verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Deezer. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.